Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas.
Ein saftiges Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Und liebe Twelves, ja, es ist soweit. Die Saison, die Regular Season steht vor der Tür. Am Sonntag geht's los. Und da sind wir dann natürlich wieder in unserem regulären Podcast-Rhythmus jetzt. Sprich, wir schauen auf das Spiel voraus mit unserer Preview. Und das mache ich in dieser Woche nicht alleine, denn ich habe mir zum einen den lieben Kollegen Daniel eingeladen. Moin, moin.
Moin, als wenn wir beiden nur noch im Doppelpack kommen würden, Jonas.
Ja, stimmt. Vor zwei Folgen haben wir auch zusammen gemacht, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder ja. Drei? Weiß ich gar nicht mehr.
Zwei,
okay, sehr gut. Und dann haben wir uns noch Expertise ins Haus geholt, und zwar vom Gegner, in Anführungsstrichen. Von den Broncos haben wir uns nämlich den Luca von Cover 2 eingeladen. Moin, moin.
Hallo, Premiere bei euch.
Premiere? Warst du noch nie bei uns?
Ich war noch nie bei euch.
Ja, siehst du. Aber
ich freue mich hier zu sein.
Ja.
Ich muss euch direkt eine Frage zum Anfang stellen.
Ja, mach das.
Welchen Luca wollt ihr haben? Wollt ihr den rationalen Cover 2 Luca haben oder den Broncos-Fan?
So eine Mischung aus beiden. Geht das? Oder?
Ja, krieg ich hin.
Okay, alles klar, sehr gut. Bevor wir einsteigen, ich meine, viele Leute aus der deutschen Football-Bubble, wenn man es so nennen darf, kennen dich bestimmt. Die Leute, die dich noch nicht so kennen, sag doch erstmal, wer du bist, was du machst und warum zum Geier bist du eigentlich Broncos-Fan geworden?
Oh, die Story. Pass auf.
Die kurze Variante.
Ja, gerne. Ich mache seit... seit 6 Jahren mit Simon den Cover 2 Podcast. Und wir begleiten die Saison, die NFL über das ganze Jahr. Wir sind jetzt bei Folge 366. Wir haben noch nie eine Woche ausgelassen. Also es sind 366 Wochen am Stück. Und ja, mir gibt's eigentlich nichts zu sagen. Also in der Season ist es meist so geteilt, dass wir am Anfang News besprechen und dann die Spiele durchgehen. Wir schreiben uns auf die Fahne, eigentlich ein Off-Season-Podcast zu sein, weil das so unser Ding ist. Ich meine, wir haben unsere Flagship-Folgen, sind unsere Division-Previews. Das sind 4-Stunden-Folgen, wo ja auch einige von euch schon zu Gast waren, Jonas, nicht zuletzt dieses Jahr. Die können dann auch mal bis zu 4 Stunden gehen. Und aber wir freuen uns auf die Saison. Und auch die werden wir natürlich dieses Jahr vollumfänglich begleiten. Ja, die Denver-Thematik.
Genau. Wie konnte das passieren?
Tim Tebow.
Das war zu Zeiten, da war Denver noch gut.
Ja, geht so. Also 2011, ich bin großer Basketballfan, also NBA, und habe in dem Zuge, das ist so ein Guilty Pleasure von mir, so Hot Take Shows, ESPN First Take und so, zu gucken. Und ich habe tatsächlich zu der Zeit relativ viel First Take mit damals Skip Bayless und Stephen A. Smith geguckt. Und da kam man nicht drum herum, sich mit der Thematik Tim Tebow zu beschäftigen. Dadurch bin ich zum Football gekommen, bin dann auch entsprechend bei dem Team gelandet, mit dem Glück, dass ein Jahr später Peyton Manning kam. Und das ist eigentlich die Kurzfassung der Geschichte.
Okay, 2 Jahre später dann den Super Bowl, aber darüber reden wir nicht.
Ja, genau.
Ja, bevor wir nochmal ein bisschen tiefer in die Broncos-Seahawks-Thematik einsteigen, schauen wir jetzt nochmal auf die Seahawks beziehungsweise in die Seahawks-News und was so in den letzten Tagen vor dem Saisonstart noch passiert ist.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, da gab es zum einen viel Bewegung auf dem Practice-Squad, würde ich mal sagen. Unter anderem haben die Seahawks nach den Roster-Cuts einen dritten Quarterback geholt. Sie haben Jaren Hall von den Vikings auf dem Practice-Squad gesigned, 26 Jahre jung, 2023 in der 5. Runde von BYU gedraftet und bekommt passenderweise die Nummer 15 von PJ Walker, der ja vor oder nach den bei den Cuts entlassen wurde. Und damit Platz für Hall war, wurde Wide Receiver Aesop Winston Jr. entlassen. Eben weil es gecuttet bzw. gewaved wurden zwei Defensive Tackles, die wenigen von uns was sagen werden. Zum einen mal Kyan Barnes und Buddha Jones, aber ein Spieler, der vielleicht ein bisschen interessanter ist, gerade auch für den Dachraum, also Deutschland, Österreich, die Schweiz und vielleicht auch Südtirol, ist Offensive Liner Max Pilcher, der ja als IPP-Player auf dem Practice Squad war und ja gewissermaßen einen freien Slot da hatte, weil jedes Team ja einen IPP-Slot auf dem Practice Squad hat. Der wurde auch entlassen. Damit lassen sich die Seahawks quasi einen freien Practice Squad Platz entgehen. Daniel, was sagt das über Max Pilcher aus, deiner Meinung nach?
Ja, also, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert hat in der Situation jetzt, dass die Seahawks keinen deutschsprachigen Social-Media-Content aus ihm rauskriegen konnten.
Okay,
das war gemein.
Das ist ein Special Interest von dir, würde ich meinen.
Ja. Das war gemein. Aber was ich mich gefragt habe, das habe ich noch nicht rausgefunden, muss ich nochmal nachgucken, ob die jetzt wieder einen IPP-Player als 17. Spot signen können oder nicht. Weil ansonsten ist das für mich halt Quatsch. Dann nimmst du ihn halt mit. Außer er braucht jetzt zu viel Aufmerksamkeit von den Trainern, weil da nicht viel bei rumgekommen ist. Aber so grundsätzlich, wenn du jetzt den 17. Spot nicht mehr neu besetzen kannst, war das jetzt für mich Käse. Aber ich gehe mal davon aus, dass das gehen wird, weil also sonst kann ich mir das nicht erklären.
Denke ich auch. Also wie gesagt, erstmal kein deutschsprachiger Spieler mehr bei den Seahawks unterwegs. Vielleicht ändert sich das ja im Laufe der Saison nochmal. Thema Practice Squad, auch entlassen wurde Rookie Tight End Jack Westover, der ja zusammen mit Ryan Grubb, Offensive Coordinator Ryan Grubb, letztes Jahr noch an der University of Washington war. Der war auf IR, also verletzt und wurde gewaved. Dann gab es noch einen Besuch, Wide Receiver Kadarius Toney, der mit den Chiefs zweimal den Super Bowl gewonnen hat, wurde so, ja, ich habe mal aufgeschrieben, als Unruheherd bei den Roster Cuts entlassen bei Kansas City.
Nett aus.
Genau. Der hatte jetzt einen Visit in Seattle, da gab es jetzt aber noch überhaupt keine offizielle Bestätigung, ob sich da was tut. Daniel,
ja, also auch besser so. Die Chiefs haben nicht mit ihm den Super Bowl gewonnen. Er hat den Super Bowl dank der Chiefs in die Hand gedrückt bekommen, aber das war's auch.
Genau.
Also der hat da nicht wirklich irgendwas dran getan, außer sich Bälle durch die Hände gehen lassen.
Ja. Also ja, wie ihr merkt, wir sind keine großen Fans. Mal gucken, was daraus passiert.
Ja, wer weiß, also Luca, zu den Broncos, braucht ihr nicht noch einen Wide Receiver?
Ach, hör mal auf. Ich habe diese Woche den Cut gemacht und habe den bei mir aus der Dynasty rausgeschmissen.
Ja, verständlicherweise.
Okay, ja. Kann man verstehen. Ja, und dann wird es jetzt ein bisschen heißer Richtung Spielrennen, weil es gab gestern, wir nehmen am Donnerstag auf, am Mittwoch gestern gab es den ersten Injury Report aus Seattle. Da sind jetzt 6 Spieler drauf, gar nicht trainiert haben, Uchenna Nwosu und Tylan Farrow Brown, aus bekannten Gründen. Der eine hat Probleme mit dem Knie, der andere mit dem Fuß. War alles erwartbar, aber Mike McDonald hat jetzt in der Pressekonferenz einen Einsatz von Uchenna Nwosu noch keine Absage erteilt. Also es kann sein, dass der vielleicht spielen wird am Sonntag. Eingeschränkt konnten auch erwartbar mittrainieren Noah Fant, Tyler Lockett, Rayshon Jenkins, Draymond Jones und wer offenbar fit zu sein scheint, was für die Defense ein ganz gutes Zeichen ist, ist Linebacker Jerome Baker. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. Und zwar, dass die Seahawks tatsächlich, auch da sind wir hyped, Daniel, ich glaube, du auch, die Throwbacks auspacken am Sonntag. Also sie spielen in den Retro-Trikots, nicht in den normalen Heimtrikots, sondern es wird ein Throwback-Spiel zum Saisonstart. Und ja, wenn wir gerade schon über diesen Saisonstart sprechen, dann starten wir da einfach mal rein und gehen in die Preview.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, Und jetzt haben wir so lange geredet und unseren Gast nur sehr karg zu Wort kommen lassen. Das wollen wir jetzt natürlich ändern und wollen von dir einfach mal so einen Überblick kriegen. Ich habe es State of the Gegner genannt. Und zwar einfach mal auf die Broncos nochmal zu schauen. Was war denn so bei euch in der Offseason los und wie sind denn jetzt so deine Gefühle kurz vor dem Saisonstart, was das Team angeht?
Ja, also erstmal, wie geil wäre es bitte gewesen, wenn wir beide mit Throwbacks angekommen wären?
Ja, das war gerade auch mein Gedanke.
Das wäre ein insanes Jersey-Matchup gewesen.
Ja, das wäre schon sehr geil gewesen. Wobei ich sagen muss, mir gefallen ja die neuen Broncos-Jerseys sehr gut.
Ja, mir auch. Ich habe mir alle drei geholt.
Im Ernst?
Ja. Ja, vier, das Throwback folgt dann jetzt noch.
Warum nicht?
Ach, warum? Können wir mal machen.
Aber ja, Offseason von Denver. Also, ganz oben drüber für mich steht einfach so, das ist jetzt der echte Neuanfang mit Sean Payton. Ich meine, was im letzten Jahr los war, wissen wir alle. Die Probleme mit Russell Wilson, die Seahawks, ja auch Twitter, oder ihr auf Twitter ja auch hinreichend
begleitet. Was? Hat. Kann ich mir ja vorstellen.
Ja, also das ist ja wohl ein dreckiges Gerücht. Daran habe ich mich nicht beteiligt.
Ich glaube, das war Daniels Tweet. Der letztes habe ich irgendwas gesehen von wegen, so ja, und jetzt irgendwie habe ich mittlerweile Mitleid, habe jetzt zwei Jahre lang draufgehauen und jetzt...
Also in der ersten Saison war ich noch voller Häme, das war alles okay.
Ja, das
die
war
zweite auch awesome. Die zweite Saison war schon echt aua und jetzt tut mir Russ einfach nur noch leid.
Ohne das Thema jetzt aufmachen zu wollen, ich fand die zweite Saison gar nicht so schlimm. Also für Denver-Fan mit dem Quarterback-Play, was man gewohnt war über die Jahre davor, war das eine Erfahrung. Also die Touchdowns, ich glaube Achter in Touchdowns. Glaubst du, wir haben jemals so viele Touchdowns gemacht in den Jahren nach Peyton Manning?
Also ich glaube nicht.
Schon nice. Aber ja, also wir haben ein sehr, sehr junges Team mit einer Veteran-O-Line und das ist auch so ein bisschen das, oder der Sprech, den Sean Payton jetzt über die ganze Off-Season lang nach vorne getragen hat, dass jung und hungrig, young and hungry, ich weiß nicht, wie oft er das gesagt hat, das ist mittlerweile auch so ein bisschen so ein Running Gag bei den Beat-Reportern. Das ist so das Thema in Denver, man verspricht sich sehr viel von der Draft-Class, zum Quarterback kommen wir wahrscheinlich gleich noch.
Genau.
Aber man hat sich halt auch von Altlasten tut teilweise weh, wenn man darüber spricht, zum Beispiel beim Justin Simmons, beim Tim Patrick, beim Jerry Jeudy, die alle nicht mehr da sind, von denen hat man sich getrennt. Tim Patrick jetzt zuletzt auch ein unerwarteter Roster-Cut, der mittlerweile bei den Lions dann gelandet ist und den da weiterhelfen kann. Ich bin froh für diese Spieler, weil ich immer gesagt habe, die haben sehr viel Potenzial beziehungsweise Unglück gehabt in ihrer Karriere, dass sie woanders bei anderen Teams definitiv einen Neustart verdient haben. Wäre natürlich irgendwie bezeichnend, wenn es jetzt bei Denver endlich mal seit 9 Jahren halbwegs bergauf gehen würde. Aber vielleicht war es auch irgendwie nötig. So, und dann sieht man, diese Woche wurden die neuen Captains verkündet mit so den Figuren der Zukunft, würde ich jetzt einfach mal sagen. Patrick Surtain, Quinn Meinert und Bo Nix sind unter anderem als Kapitäne benannt worden. Und ja, das ist halt, also man hat so ein Gefühl von Neustart. Und ist zwar so ein Off-Season-Thema mit der Hoffnung, aber ich muss sagen, ich persönlich, und das ist jetzt der Fan, Luca, der ist schon freudig gestimmt auf die Saison. Einfach gar nicht, weil die Erwartungshaltung so groß ist, sondern weil ich einfach gespannt bin und sehen möchte, wie sich das jetzt entwickelt.
Ich glaube, Jonas, Entschuldige. Ja. Ich glaube, dieselbe Situation hatten wir nach dem Russell Wilson Trade vor der Geno-Saison, weil du einfach sagen könntest, es ist egal, was jetzt passiert. Es wird einfach unfassbar interessant, jetzt was Neues zu sehen. Und die Saison danach war ja ganz in Ordnung. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen befreiend, oder? Man sitzt da nicht mehr und weiß, das ist jetzt dieselbe Scheiße wie die letzten 2 Jahre oder die letzten 9 Jahre. Es wiederholt sich nicht wieder alles, sondern es sieht jetzt auf jeden Fall anders aus. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein ähnliches Gefühl sein muss, wie das für uns damals das der Fall war.
Ja, absolut. Und dann hast du halt noch die Komponente Rookie Quarterback dabei, auch wenn viele da nicht so positiv gestimmt sind. Ich auch zu Beginn nicht so positiv war. Ich habe mittlerweile jedes Spiel von Bo Nix gesehen, was er, glaube ich, seit er im College ist, gespielt hat.
Du hast also ein paar Spiele geguckt.
Ich habe jedes Auburn-Spiel geguckt. Alle 61 College-Spiele habe ich gesehen.
Ach du Heilige.
Ja, wenn Commitment, dann richtig. Und ja, das ist richtig. Muss sagen, also das hat mir zumindest geholfen. Also das war auch ein eher positiver Faktor, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich freue mich auf die Saison. Das wird spannend. Mal gucken, wie erfolgreich spannend das wird.
Auf jeden Fall. Also wir sind ja in Seattle auch gespannt, gerade was so was es so mit dem neuen Headcoach gibt. Deshalb können wir das auf jeden Fall nachvollziehen. Du hast gerade den Rookie Quarterback angesprochen. Dann können wir eigentlich direkt in die Matchups einsteigen. Und da habe ich natürlich Rookie Quarterback Bo Nix an Position 12 gedraftet in der ersten Runde von den Oregon Ducks, der jetzt am Sonntag im Lumen Field sein NFL-Debüt geben wird gegen die Seahawks Secondary. Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Hast du denn mittlerweile so auch nach dem College-Tape gucken und auch nach der Preseason ist ja immer schwierig so mit Aussagekraft und so, bist du zuversichtlich, dass das nach diesem Wilson-Desaster der neue Franchise-QB der Broncos werden kann, A, und B, was erwartest du für sein Debüt jetzt?
Okay, also fangen wir mal an, so grundsätzlich, also was das große Ganze angeht. Ich glaube, dass es in den ersten Jahren sehr an Sean Payton geknüpft ist. Also, das spricht ja auch jeder Talking Head irgendwie drüber, dass das Match Sean Payton-Bo Nix ein sehr passendes ist. Das, was man hört, so aus Denver, ist, dass Bo Nix tatsächlich Quarterback Nummer 3 war. Was man jetzt darauf geben möchte und wie viel da vom Team weitergegeben wurde und ob man das nachvollziehen kann, sei mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube, dass Bo Nix mit Sean Payton in einer eher zurückhaltenderen Rolle ganz ordentlich auf einem, ja, sagen wir mal, wenn wir hochgreifen wollen, Top 15 Niveau in der NFL in seiner ersten Saison potenziell sogar performen kann. Er ist schon relativ fertig. Wir alle kennen die Schwächen, die sich jetzt auch in der Preseason in seinen ersten NFL-Snaps so ein bisschen manifestiert haben, Pocket, wie er sich da bewegt. Aber das ist auch was, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt nichts, also das haben wir auch im College gesehen, aber das ist jetzt nichts, woran er nicht noch wachsen kann oder was er verbessern kann an seinem Spiel. Und die Thematik mit seinem Arm, da muss ich vielen einfach widersprechen. Ich meine, viele haben halt dieses Oregon-Tape im Kopf und die ganzen Screens etc. Ich kann nur empfehlen, wer da Bock drauf hat, wahrscheinlich keiner, aber sich ein bisschen auch von Urban anzugucken. Und man sieht Potenzial und dass die Offense, ähnlich wie bei Justin Herbert tatsächlich, so ein bisschen zurückgehalten hat. Ich will jetzt nicht sagen, Bo Nix ist Justin Herbert und bei weitem auch nicht körperlich so begabt, aber das war schon ein Faktor. Und ja, dann kann man sich bessere Matchups definitiv vorstellen, als im ersten Spiel im Lumen Field zu spielen, glaube ich. Das ist, ja, sag ich jetzt mal, suboptimal für den ersten Start. Vor allem gegen diesen Defense Coordinator, obwohl ich da auch mir denke, okay, wie viel kann da in einer Offseason schon installiert worden sein?
Wir wissen es.
Schauen wir mal.
Nicht.
Ja, genau. Aber ja. Ich meine, wurde auch diese Woche in den Pressekonferenzen angesprochen, wie das ist mit Crowd Noise und so. Und dann kommt natürlich Floskeln von wegen so, ja, kennt er ja, und 61 Spiele. Wie oft ich dieses Jahr 61 Spiele gehört habe. das, ja, wird eine krasse Herausforderung sein für einen Rookie, in Seattle an den Start zu gehen. Und ich kann mir, also ohne dich viel vorwegzunehmen, es gibt eine Chance, dass Denver dieses Spiel gewinnt. Die Chance ist nicht sonderlich groß.
Okay. Wird wahrscheinlich auch, du hattest es gerade, auf die Tipps kommen wir gleich ganz am Ende noch zu sprechen, weil du musst natürlich auch sagen, was denn so dein Gefühl ist und das auch in Zahlen ausdrücken. Aber Daniel, Luca hat gerade die Secondary schon mal angesprochen und was denn alles so von dem neuen Scheme von Mike McDonald installiert sein wird. Ja, da gibt's Reek Woolen und Devon Witherspoon gegen Bo Nix. Was erwartest du dir davon?
Also erstmal hat es eine Offense, glaube ich, einfacher am Anfang der Saison, wenn die O-Line mit Veterans gespickt ist, sich zu etablieren in dem Spiel. Und das hat Luca ja eben erklärt. Das ist ein junges Team, aber hinter einer sehr erfahrenen Veteran-O-Line. Wie lange spielen die jetzt so schon zusammen?
Also so spielen die jetzt zusammen seit einem, also die letzte Saison quasi. Da wurde investiert mit McGlinchey und Ben Powers. Aber Bowles ist ein Staple, der jetzt schon ewig lange am Start ist. Quinn Meinert spielt jetzt auch schon länger da. Wir haben einen neuen Center mit Luke Rottenberg. Das ist, also er und Meinert sind die einzigen Jungen da drin. Aber das Ding ist halt, die Line, was auch völlig untypisch ist, die hat letztes Jahr fast, ich glaube, 95% aller Snaps zusammengespielt. Das ist
ja
unerhört. Also, wer hat
das sagen? Ja, genau. Das ist halt ein Riesenvorteil, glaube ich. Gerade in so einem Matchup, auch für so einen jungen Quarterback, naja, jung nicht unbedingt, aber für einen Rookie-Quarterback wie Bo Nix, dass er sich wenigstens sicher hinter seinen Linemen fühlen kann, oder er hofft es zumindest. Und das D-Line-Play der Seahawks, genauso wie die Secondary, sich erstmal, glaube ich, ein bisschen eingrooven muss, bis das alles ineinander greift und klickt. McDonald schien ja erstmal recht zufrieden zu sein. Zu 100% zufrieden wird dieser Coach nie sein. Das kommuniziert er auch jedes Mal. Aber mit dem, was er installiert hat, scheint er okay zu sein. Besser geht immer. Jetzt ist halt die Frage, wie viel Einspielzeit brauchen sie? Brauchen sie überhaupt Einspielzeit? Und wird Witherspoon von vornherein von der Leine gelassen? Also sehen wir da einen Kyle Hamilton-Type of Player, also einen Hybriden, der das ganze Feld bespielt? Und das, glaube ich, wäre dann etwas, was Bo Nix schon vor größere Probleme stellen könnte.
Ja. Denke ich auch, also bin ich voll bei euch. Und um auch in das Thema nochmal so ein bisschen reinzugehen, die Seahawks haben ja nicht nur auf der defensiven Seite des Balles, müssen sie sich noch eingrooven, wie Daniel das gerade so schön nannte, natürlich auch auf der offensiven Seite des Balles, denn da gibt's auch einen neuen Offensive Coordinator mit Ryan Grubb, der von der University of Washington zu den Seahawks kommt. Und da am College letztes Jahr eine der Top-Offenses von den Unis zusammengestellt hat. Und was ähnlich ist mit den Seahawks ist das Thema, dass er auch am College 3 Top-Wide-Receiver in seiner Offense hatte. Die hat er jetzt auch mit DK, JSN und Tyler Lockett. Wenn die drei jetzt auf dich zukommen oder auf deine Defense ist es nicht, aber auf die Defense der Broncos zukommen, Luca, wird dir da Angst und Bange oder denkst du dir, ja, okay, können die handeln?
Also um einen mache ich mir keine Sorgen und das ist der gegenüber von Pat Surtain steht an der Stelle. Genau. Danach wird's schon etwas trickier, obwohl, das habe ich jetzt gerade nicht gesagt, aber Denver ist auch ein Team, wo ich glaube, dass das viele dieses Jahr überraschen kann, einfach weil Talent ist an vielen Stellen da, aber sagt euch zum Beispiel Jaquan McMillan etwas?
Nein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Unfassbar gut.
Daniel?
Slot Corner.
Keine Chance.
Ja, der, oder den werdet ihr dann diese Woche kennenlernen.
Okay.
Hoffentlich, also er hat letztes Jahr extrem gut gespielt und ist natürlich, also sagt alles das. Ich meine, viele Spieler laufen auch aufgrund von Erfolg der letzten Jahre so ein bisschen unter dem Radar, aber ist ein Undraft Trade gewesen, der wirklich sehr, sehr gut in die Liga reingekommen ist. Aber ja, zweite Cornerback-Position, Riley Moss hat das Battle in Anführungszeichen gewonnen. Ja, durch eine Verletzung dann im Endeffekt, aber er war wohl auch der Frontrunner. Denver Secondary ist in der Gänze den drei Seahawks-Receivern nicht gewachsen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Okay, Daniel, auf unserer Seite, Luca hat gerade Pat Surtain angesprochen, der unter der Woche den höchst dotierten Vertrag für einen Cornerback in der NFL-Geschichte unterschrieben hat, für 4 Jahre $96 Millionen, davon $77,5 Millionen garantiert, ist natürlich eine Hausnummer und auch Geld, was er leistungstechnisch bestimmt verdient hat. Jetzt ist da das Problem für die Broncos, also das Luxusproblem in Anführungsstrichen, ist, die haben nur einen Pat Surtain und dementsprechend kann der nur einen Seahawks Receiver covern. Ist das ein Vorteil für die Seahawks? Wie sieht das aus deiner Meinung aus?
Ja, also du kannst einer Hydra nur einen Kopf abschlagen und es kommen zwei nach. Ne? Also
jetzt wird's halt mystisch.
Jetzt wird's mystisch. Also ich sehe das als Bild vor mir. Nee, also das sind, wenn das alles so läuft, wie man sich das vorstellt, dann sind das drei Wide Receiver, die auf einem sehr hohen Level performen können. Ein DK Metcalf ist halt ein DK Metcalf, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr großartig drüber sprechen. Tyler Lockett könnte dieses Jahr halt vielleicht in die Wide Receiver 3-Rolle rutschen, auch aufgrund des Alters, würde ich sagen. Und ein JSN sollte meiner Meinung nach dieses Jahr ja den Schritt nach vorn machen, der halt letztes Jahr noch gefehlt hat. Der hat sich über die Saison gesteigert. Auch die Offense hat sich ihm und seinen Fertigkeiten angepasst. Man hat gesehen, was er kann und wie er frei werden kann. Und ja, dann wird's halt wirklich dann wichtig, wie Ryan Grubb ihn einsetzt. Also ich würde sagen, am Ende des Jahres ist es wirklich DK Wide Receiver 1, JSN Wide Receiver 2, Lockett Wide Receiver 3 in dieser Aufteilung. Und dann macht mir das trotzdem, also mir, wenn ich Gegner der Seahawks wäre, wird mir das trotzdem dolle Bauchschmerzen machen, weil wenn Lockett halt so spielt, wie er die letzten Jahre gespielt hat, nur auf 90 und nicht auf 100%, dann ist das halt immer noch ziemlich gutes Wide Receiver Play. Und dann brauchst du mehr als nur einen Pat Surtain, um da irgendwie mitzuhalten. Dann kommen da noch Titans dazu, dann kommen da noch Running Backs zu, die Bälle fangen können. Also das ist halt eine echt unangenehme Aufgabe für eine Defense, würde ich sagen. Auf jeden Fall, was Coverage angeht.
Defense und Coverage bei den Broncos, greifst du gut auf oder kann ich dann direkt aufgreifen? Luca, du hattest es eben schon mal angedeutet. Da haben die Broncos ähnlich wie die Seahawks, ob das jetzt leistungstechnisch bei dem einen oder anderen jetzt wirklich so war, einen großen Teil in der Secondary verloren. Die Seahawks haben ja auch Quandre Diggs und Jamal Adams gehen lassen in der Offseason.
Die Broncos haben Seattle Titans.
Ja, genau, so ungefähr.
Also, das ist so mein Lieblings-Running-Gag der Saison. Gefühlt jedes Team, also es gibt fünf verschiedene Seahawks-Teams. Es gibt die Carolina Seahawks und die Seattle Commanders und die Tennessee Seahawks oder wie auch immer. Also, gefühlt hat sich da sehr viel verschoben, aber wenn dann immer so in kompletten in kompletten Gebilden, ob jetzt in Coaches oder in Spielern, da sind einfach so ganze Positionsgruppen einfach zu dem Team abgerutscht und die spielen dann da.
Genau, wer jetzt auch woanders spielt, ist bei den Broncos Justin Simmons, du hast ihn so eben angesprochen, jahrelang wichtiger Teil der Secondary gewesen. War der Abgang für euch überraschend oder war es ähnlich so wie bei den Seahawks, dass halt wirklich gesagt wurde, okay, ja, auf der Safety-Position, die ist jetzt nicht mehr so wichtig, da können wir noch Geld einsparen, weil so aus der Seahawks-Brille von weit oben auf die Broncos drauf war Simmons ja wirklich integrer Teil dieser Defense.
Ja, nach Surtain war Justin Simmons der zweitbeste Spieler im Roster, glaube ich, ohne Positional Value da mit reinzunehmen. Also, das ist dieses Ding mit dem Clean Cut, beziehungsweise ich glaube, das Geld, was da gespart wurde und auch was er jetzt an Geld bekommen hat in Atlanta, da fragt man sich schon so, warum man es nicht irgendwie versucht hat, ihn für das Geld zurückzuholen. Ich glaube, dass ein Verbleib in Denver mit einer erheblichen, also in einer Situation in Denver hätte er eine Vertragsverlängerung zu deutlich besseren Bezügen bekommen müssen. Und das war dann an der Stelle wahrscheinlich für die Idee, die man mit dem Roster hat, zu viel. Und deswegen, es gab Anfang der Offseason immer mal wieder Gerüchte über diverse Namen. DJ Jones, der jetzt verblieben ist, wurde auch mehrmals genannt. Aber ja, irgendwann, es war kein schöner Tag, muss ich sagen. Ich bin absoluter Justin Simmons Fan gewesen und habe ihn immer, also
als eine der wenigen noch verbleibenden Identifikationsfiguren so ein bisschen wahrgenommen. Aber ja, ich muss mich so ein bisschen davon freimachen, dem jetzt hinterher zu weinen, weil wenn ich dem hinterher weine, und jetzt nicht nur ihm als Person, aber dann weine ich einer sehr unschönen Zeit hinterher, was sportlichen Erfolg angeht. Und deswegen versuche ich halt da nach vorne zu blicken. Aber grundsätzlich schon überraschend und so wie sich das jetzt auch für die Bezüge, die er in Atlanta bekommen hat, ausgestaltet, ist das ein sehr bitterer Beigeschmack.
Okay, also ich höre da so ein bisschen raus, dass du ihn gerne behalten hättest.
Ja.
Okay, aber Sean Payton hat wahrscheinlich ein Machtwort gesprochen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich gehe schon davon aus, dass man darüber gesprochen hat, dass irgendwie, ja, okay, wenn du bleibst, dann aber nur mit einer Vertragsverlängerung und einem deutlich dickeren Vertrag. Und dann hat Sean Payton gesagt, nee, das, so stelle ich mir das aber nicht vor. Gibt hier andere Positionen, an die wir ran müssen. Wir haben dann noch so ein, ja, Mini-Dead-Cap-Hit über die nächsten 2 Jahre, den man irgendwie kompensieren muss. Obwohl ich heute nach der Sustain-Verlängerung nochmal geguckt habe, Denver tatsächlich 73 Millionen Cap-Space nächstes Jahr.
Wer mag das? Okay, wo kommen die denn her? Ich glaube, ihr habt das alles in ein Jahr gestopft, ne?
Nee, in zwei. Wir haben zurzeit verteilt, den größeren Teil haben wir dieses Jahr genommen.
Wie viel sind das? Ich möchte, dass du diese Zahl sagst.
Ich glaube, es sind
58 Millionen, glaube ich. Ne?
53 sind es.
53 Millionen Dead Cap. Also ich meine, Jamal Adams tut auch weh, aber aua.
Und nächstes Jahr dann nochmal 32 oben drauf. Okay. 85 Millionen.
Jesus, 53 Millionen, ein Fünftel, ne, vom Salary Cap, 250 Millionen ungefähr gerade. Ja,
das ist, will man sich
Adams nimmt uns 20 weg.
Ja, das ist auch schon. Schon Wahnsinn, ja. Genau, und dann gehen wir nochmal in einen anderen Bereich, der gerade für Seahawks-Fans diese Saison sehr interessant sein wird, wo viele sagen, damit steht und fällt der Erfolg der Seahawks, und das ist die O-Line. Da haben wir jetzt schon ausreichend drüber gesprochen. Seattle wird zum Auftakt die ersten 4 Spiele auf Right Tackle Abraham Lucas verzichten müssen. Sein Ersatz wird Veteran George Fant sein, der seinen Weg nach Station, ich glaube, bei den Jets und bei den Texans wieder zurück nach Seattle gefunden hat. In der Mitte der O-Line gibt's aus unserer Sicht ein Upgrade mit Connor Williams auf Center.
Wobei, das ist ja noch nicht hundertprozentig, ob er das Spiel starten wird, oder?
Er war zumindest nicht auf dem Injury Report, und so wie wenn ich Mike McDonald richtig verstanden habe, dann wird Connor Williams spielen, wenn er nicht auf dem Injury Report auftaucht. Deshalb gehe ich jetzt im Moment davon aus. Und diese Herren werden dann der Front Seven der Broncos gegenüberstehen. Und auch da nochmal so ein kleiner Insight. Was erwartet denn die Seahawks da, Lukas? Lukas sage ich schon. Luca. Sorry. Was erwartet die Seahawks da, und was sind so die Spieler, die da so rausstechen, auf die wir ein Auge haben müssen?
Ja, es war tatsächlich. Also ich habe 2 Keys to Win, beziehungsweise 2 entscheidende Positionsgruppen, ähnlich wie du hattest, gegeneinander. Und für mich ist halt gerade gegen die Seahawks, wenn man mal guckt auf Geno und letztes Jahr, 41% seiner Dropbacks letztes Jahr Pressure, bei dem kleinen Rückschritt, den er gemacht hat, aber nur 5,3 Yards pro Attempt. Das, glaube ich, war über ein Yard besser, wenn er nicht under Pressure war. Und dann mit der neuen O-Line habe ich mir halt gedacht, okay, wenn Denver es schaffen kann, hier Druck aufzubauen und Geno so ein bisschen ins letzte Jahr zurückzuversetzen, könnte das ein Weg zum Erfolg für Denver sein. Da brauchst du aber halt auch denjenigen, der dann die Pressure in gewisser Weise kreiert. Und Denver hat, glaube ich, letztes Jahr mit die höchste Blitzrate gehabt. Ich glaube, nach dem 70-Punkte-Debakel gegen Miami hat man, glaube ich, das extrem hochgefahren. Aber trotzdem ist man noch deutlich unter den Erwartungen was die Creation von Pressure angeht, geblieben. Das ist halt zu wenig an der Stelle. Da kann man aus Sicht von Denver einfach nur hoffen, dass Spieler wie, und jetzt komme ich zu den Namen, Baron Browning, der wahrscheinlich den meisten irgendwie geläufig sein wird, und Nick Bonito,
der Second-Round-Pick ist von vor 2 Jahren. Ein Jonathan Cooper und allen voran dann natürlich auch noch neue Rookie Jonah Ellis in der 3. Runde gedraftet, irgendwie einen Impact haben können. Das sind jetzt alles Namen, und ich habe das, glaube ich, gerade schon mal gesagt, die sagen den meisten Leuten, die die NFL verfolgen, wahrscheinlich nichts. Wie gesagt, da sind Rookies dabei, da sind Spieler dabei, die sich verletzt haben. Das ist so ein bisschen einfach nur so ein Hoffnungsding, glaube ich. Weil gesehen haben wir es von den, wenn, nur über Flashes von den Vieren. Also es ist weit entfernt von den, von der Bank, die wir mit Von Miller hatten, von der Production, die Bradley Chubb eine Zeit lang vollbracht hat, wenn er denn auf dem Feld stand. Ich verspreche mir relativ viel auch von der Inside-D-Line. Zach Allen hatte letztes Jahr ein gutes Jahr. Da könnte ich mir vorstellen, dass da was kommen kann. John Franklin Myers ist eine nette Edition von den Jets. Und ja, das sind so die Spieler, auf die man achten sollte. Das könnte, wenn es funktioniert, einer der Punkte sein, warum Denver dieses Spiel gewinnt. Aber auch hier muss ich wieder natürlich sagen, zu erwarten oder davon ausgehen, können wir keinesfalls.
Okay. Jonas, ich habe gerade festgestellt, wir werden dieses Spiel verlieren.
Aha. Warum? Ja,
ich habe ins Depth-Chart der Broncos geguckt und weißt du, wen die auf dem Roster haben?
Nein.
Kryptonit haben die auf dem Roster. Cody Barton spielt bei denen.
Ach so,
wir
ja,
sind
ja
komplett gefickt.
Ja, jetzt ja nicht. Wir sind ein familienfreundlicher Podcast hier.
Ja, die sind alle über 18, das passt schon.
Ja. Nein, ich dachte, der hätte es jetzt Colt McCoy gesagt. Da habe ich doch letztens erst gelesen, dass er retired ist gerade. Kann gar nicht sein.
Nee, das, damit ist okay, aber Cody Barton, also das ist ja, wir sind komplett fertig.
Den Zusammenhang müsste mir erklären. Ist das irgendwie.
Nein, Cody Barton hat für die Seahawks gespielt und war unterirdisch, okay. Ist zu den Commanders gegangen und sollte da großer Hoffnungsträger werden und er war unterirdisch. Und jetzt hoffe ich, dass er bei euch spielt und unterirdisch ist.
Ja, also auch da sind die Erwartungen also von mir eher ein Downgrade zu im Vergleich zu Josie Jewell, der zu den Panthers gewandert ist. Aber sowas bringt halt, Cap-Situation haben wir gerade angesprochen. Das ist halt alles korrespondierende Moves, die damit zusammenhängen, die jetzt vielleicht nicht auf Cody Barton bezogen Spannung mit sich bringen, aber auf die ganzen anderen jungen Spieler, die wir dieses Jahr sehen werden.
Ja, auf jeden Fall. Du hast eben angesprochen, dass ihr wahrscheinlich blitzen müsst, um Druck aufzubauen. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Richtig.
Und dass das eine Chance wäre. Ich glaube, auf jeden Fall, das könnte eine Chance sein, wenn die Offense nicht funktioniert, wie sie soll. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass eine Ryan Grubb Offense halt auch viel mit schnellen Würfen des Quarterbacks arbeitet. Also Gino sollte eigentlich nicht so lange den Ball in der Hand halten. Die Completions sollten eigentlich relativ flott kommen. Jedenfalls, wenn er durch seine Reads gehen kann oder sein erster Read direkt passt, weil sich dann der Defender halt gelöst hat, um in den Blitz zu gehen. Das haben wir gesehen gegen die Browns. Das war, glaube ich, ein Blitz. Gino Smith wird geblitzt und wird den Ball sehr schnell zu Tyler Lockett dann los. Schafft sich da gut aus dem Sack raus zu manövrieren und den Ball loszuwerden. Das wäre so eine Situation, die ich in dem Spiel, wenn sie passiert, dann noch mal sehen wollen würde. Wenn Gino so mit der Pocket umgehen kann während Blitzes, mache ich mir da nicht so großartige Sorgen. Aber das ist halt auch, keine Ahnung, Third-String-Defense der Browns oder so gewesen. Abwarten, wie das dann im echten Spiel aussieht. Trotzdem hat das mir auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit gegeben, zu sagen, dass Gino mit Blitzes besser umgehen kann in dieser Offense. Aber wir werden es sehen. Weil unter Shane Waldron hatte er keine Anspielstation, die nur ein paar Yards tief ist, sondern meistens waren die irgendwie 30 weg und dafür musst du den Ball zu weit ausholen.
Ja, das ist, haben wir in der Preseason, ich habe es eben schon mal gesagt, wer weiß, wie viel man darauf geben kann. Aber wir haben es natürlich schon in Ansätzen gesehen, ne? Gerade wo so was so das Screen Game angeht, was so das Quick Passing angeht, da sind Spielzüge aufgerufen worden, die kennen wir so gar nicht seit Jahren in Seattle.
Deshalb die kennen wir so nicht in funktional.
Ja, genau.
Screens. Wobei das Screen Game war jetzt auch nicht so überzeugend, würde ich glauben.
Ja. Man muss sich ja alles noch einspielen.
Das ist halt wirklich das, worauf ich noch mit am meisten baue. Ne? Also, dass ihr einfach nicht so weit seid.
Ja, das ist halt die größte Gefahr, dass sich das alles erst, wie ich eben schon gesagt habe, eingrooven muss.
Vor allem bei der Defense, weil, wie du schon gesagt hast, Defense braucht. Und bei der Komplexität und wie Mike McDonald das aufzieht. Ich kenne das von Vic Fangio. Erste Jahr war eine Vollkatastrophe und er hat sich jedes Mal im Spiel darüber aufgeregt, dass die Spiele einfach nicht dahin laufen, wo sie wollen. Mein Mike McDonald hat nochmal einen etwas anderen Ansatz, aber fährt auch dieses mit dem, wir verstecken viel, da wo wir hingehen, da wo wir im Endeffekt landen. Und das, ja, ich hoffe einfach, Spieltag 1, ihr seid noch nicht so weit.
Ja, und was auch dazu kommt, seine erste Saison als Defense Coordinator bei den Ravens, als er wirklich Coordinator war, die war jetzt auch nicht das Beste vom Besten. Ja, also er hatte so richtig Probleme, mit seinen Linebackern zu arbeiten, bis dann Roquan Smith irgendwann kam. Und bis dahin hatte sich das noch nicht alles gefunden. Also, wenn jetzt so ein wichtiges Puzzlestück, das habe ich beim letzten Mal, als ich im Podcast dabei war, schon angesprochen, wie Uchenna Nwosu fehlt, weil ich glaube, dass er wirklich ein elementares Teilchen in dieser Defensive Line ist, weil er halt jedes Down spielen kann. Wenn so jemand nicht da ist, funktioniert dann trotzdem noch alles. Ja, ist genug Qualität dahinter, dass man einfach alles wegrotieren kann, was man auffangen muss. Das ist, glaube ich, so das größte Problem. Und ja, dann ist es halt wirklich einspielen. Und das ist das, was jetzt gerade halt noch fehlt. Ne? Das ist die Wundertüte, die Seahawks derzeit darstellen.
Ja, auch so grundsätzlich Veränderungen wie, also ich hatte also gelesen, Seahawks letztes Jahr Bottom 5 in Man-Coverage gewesen. So, Baltimore war die letzten Jahre immer mindestens über dem Durchschnitt. Also
wurde aber auch einfach nicht gespielt. Mhm. Und wenn, dann sehr soft. Jonas, berichtige mich.
Softe aber Zones, ja.
Das war sehr, sehr soft, sehr Sony. Das war nicht so. Das, ja, also das war nicht so geil.
Ja, in Sachen Defense kannst du vielleicht noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil du hattest den Roster-Umbruch in Denver schon angesprochen und kennst ihn sicherlich so ein bisschen. Wir wissen noch nicht so richtig, was wir mit ihm anfangen sollen. Die Rede ist von Draymond Jones, der ja 2023 von den Broncos nach Seattle gekommen ist. Eine, ich glaube, der größte Free Agent oder teuerste Free Agent, den die Seahawks je gesigned haben. Letztes Jahr in der Saison eigentlich gar nichts gebracht. Wie siehst du ihn? War das ein guter Move der Seahawks? Kann man von dem noch was erwarten? Also hat er Potenzial oder war das reine Geldverschwendung?
Hat mich tatsächlich überrascht, dass der in Seattle nicht so eingeschlagen ist, wie ich es erwartet hatte. Ich dachte, der kommt dahin und auch wieder ein Spieler, wo wir in Denver über Flashes nicht hinausgekommen sind. Teilweise sogar ganze Games, die er, also ich kann mich an ein Spiel erinnern, ich glaube Cardinals war das, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat er wirklich fast à la Von Miller in der Defense mit alleine entschieden. Also das waren halt so Momente, wo man sich gedacht hat, okay, im Endeffekt vielleicht ein guter Pick, vielleicht ein bisschen Entwicklung, wenn er da reinfindet. Aber dann sich von ihm zu trennen, war schon das erste Zeichen. Und da habe ich schon überlegt, okay, klar, man will nach der Production, die er gezeigt hat, ihm vermutlich nicht den Vertrag geben, den er haben wollte. Die Seahawks haben es dann getan. Und ich muss sagen, also für mich ist Draymond Jones so jetzt gerade so ein bisschen am Scheideweg. Wenn er das dieses Jahr hinbekommt, den Schritt zu machen, dann für mich hat er immer noch das Potenzial, einer der Top-D-Liner dieser Liga zu werden. Ich würde jetzt nicht in Richtung weiß ich nicht, Aaron Donald oder Chris Jones oder ne, in die Richtung gehen, also die absolute Elite der Liga. Aber so Top 20 als Top 20 Guy, das ist meiner Ansicht nach für ihn drin, aber ich würde schon sagen, dass dieses Jahr dafür sehr, sehr entscheidend sein wird.
Als was hat er bei euch vornehmlich gespielt?
Als 3-4-End.
Okay, weil Jonas, ich würde sagen, das ist die Rolle, in die McDonald jetzt wieder schieben wird, aber eher in einem Big End. Also gelistet wird er als Outside-Linebacker.
Ja. Echt?
Ja.
Okay.
Also, das heißt nicht, ich meine, McDonald, ne? Der kann ja, trotzdem über noch überall spielen. Aber gelistet ist er als Outside Linebacker. So, also, wenn man ins ESPN Depth Chart schaut, dann ist er sogar Sam Linebacker. Aber das ist einfach nur wegen der Aufteilung, weil sie sonst, glaube ich, nie wissen, wo sie ihn hinschieben sollen. Aber ja, also eigentlich gelistet als Outside Linebacker. Fand ich nämlich auch sehr spannend, als ich das gesehen habe, aber
1,91, 127 Kilo Outside Linebacker.
Kann man mal machen, oder?
Ja, weil er hat, glaube ich, in der Saison, in der Offseason auch ein bisschen an Gewicht verloren, weil die Seahawks eben planen, ihn so ein bisschen in einer anderen Rolle einzusetzen.
Wie viel willst du von 1,91 denn runterkriegen? Dann, also, ne? Da ist halt generell schon mal viel Mensch.
Ja. Ja, wir werden sehen. Also du meinst jetzt nicht unter McDonald wird er komplett eingehen, sondern es könnte wirklich nochmal eine Chance sein, dass er die Flashes, die er in Denver gezeigt hat, auch in Seattle dann noch unterbringen kann.
Ich würde vor allem dieses und der Punkt McDonald würde mich sogar noch bereit erklären lassen, ein zweites Jahr abzuwarten.
Okay.
Ich glaube, der Herr positiv habe ich ihn schon gesehen.
Er hat ja jetzt noch 2 Jahre Vertrag, ne?
Ja. Nur 2 Jahre Vertrag und er hat ja jetzt auch Qualität um sich drum herum stehen. Er ist nicht mehr allein auf weiter Flur und kann sich mit Jaron Reed die Hand geben, um zu hoffen, dass überhaupt irgendwas passiert. Also da stehen ja jetzt noch ein paar andere Leute rum. Ne?
Ja, gewisser Byron Murphy, um den haben wir gar nicht gesprochen. Leonard Williams, genau. Vielleicht sprechen wir doch mal kurz drüber. Ist ja, jetzt so ein bisschen off-topic.
Mein Lieblings-Defense-Spieler.
Ich wollte gerade sagen, Luca, du kennst dich da aus. Byron Murphy nach Seattle. Ich glaube, den hättest du auch gerne in Denver gesehen. Also wenn man guckt, Denver war an 12 dran, er ist an 16 nach Seattle gegangen. Da wäre er gewesen. Hättest du ihn gerne genommen und wenn ja, warum?
Ja, also jetzt nach
also meinem ganz off-Hype off Roster
und alles. Byron Murphy möchtest du immer nehmen. Weil, also für mich war klar, wurde viel auch im Draft über die Pass-Rusher etc. gesprochen. Und mir haben die alle nicht so zugesagt. Ich habe dann irgendwann, habe ich mich der Deal angewidmet, habe Byron Murphy gefunden und war so auf den ersten Blick. So ein Spieler will man einfach im Team haben. Keine Ahnung, der bringt für mich alles mit, was du auf der Position benötigst. Der hat, glaube ich, gerade auch im Vergleich zu seinen Mid-Prospects, die im Draft waren, also die vernünftige Einstellung, der ist einfach jemand, der im allerschlimmsten Fall ist der einfach der solideste D-Liner für die Seahawks über 10 Jahre im besten Fall zu halbwegs bezahlbaren Konditionen und im besten Fall ist jemand, den ich potenziell sehen könnte in dieser Elite. Vielleicht jetzt, also über Aaron Donald immer so zu sprechen.
Das ist halt immer so der Vergleich, ne? Aber, so von der Größe her.
Genau.
Geht halt nicht. Dieser
Impact, den Byron Murphy haben kann, glaube ich, für die Seahawks über eine sehr, sehr lange Zeit, den darf man nicht vernachlässigen. Und das wird so einer sein, wo Teams potenziell auch theoretisch drumherum schemen müssen, wo der Center sich ein oder andere Mal mit dem Double-Team da beschäftigen muss. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich gegen die Denver O-Line jetzt auch in seinem ersten Spiel, ist ja auch ein Rookie, präsentieren wird. Ob er
und auch wie der Gameplan aussieht. Also sieht man ihn schon als so große Gefahr, dass man ihn Double-Teamt, wenn er da ist, oder lässt man erstmal alles auf sich zukommen, um zu gucken, ob man jemanden für ihn abstellen muss oder nicht. Das wird halt komplett spannend und das ist nach wie vor Seahawks Wundertüte. Wir wissen halt nicht, was passiert. Auch die Gegner wissen ja nicht, wie sie spielen werden. Sie wissen es ja noch nicht.
Das fand ich so witzig gestern auf der Pressekonferenz, wurde Sean Payton gefragt, wie er das denn angeht mit den Seahawks jetzt, weil klar, du hast Mike McDonald bei den Seahawks, aber du hast das Personal, du hast Mike McDonald mit dem Film aus Baltimore und du hast das Personal bei den Seahawks. Der meinte, ja, ganz ehrlich, wir splitten das aktuell, weil dann ist das, und er meinte auch, es ist natürlich die Frage, wie viel haben die denn schon drin von dem, was wir in Baltimore die letzten Jahre gesehen haben? Gehen dann eher zurück zum ersten Jahr, wo er Coordinator war und versuchen dann entsprechend das Personal des Seahawks darauf zu projizieren. Ist auch keine leichte Also da ist es ein Nachteil in dem Sinne für die Seahawks, weil eventuell noch nicht genug installiert ist. Aber auf der anderen Seite ist es für Denver natürlich auch nicht einfach, weil du einfach absolut nicht weißt, was zu erwarten ist.
Es wird halt an der Stelle für die Gegner immer einfacher, je weiter die Saison voranschreitet. Das sieht man jedes Jahr, egal ob jetzt offensiv oder defensiv neu gearbeitet wird. Ja. Aber also es kommt da wirklich einfach auf die Installation bei der Teamhälften einfach drauf an. Wie sehr kann auch die Offense da helfen, der Defense einen guten Start hinzulegen? Ja, wenn man die Defense 80% der Zeit auf dem Feld haben muss, ist das halt auch nicht gut.
Ja. Ich sehe schon, wir sind alle sehr gespannt und was das, also wenn wir unsere Gefühle so in Zahlen ausdrücken, da kommen wir gleich zu. Aber vorher haben wir noch einen kurzen offiziellen Teil zu erledigen und deshalb schauen wir mal kurz nach langer Zeit wieder in die Fanclub-News.
Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Genau, denn mit einer der wichtigsten Termine im Kalender der German Seahawkers findet am kommenden Samstag, dem 7. September um 14.30 Uhr in Frankfurt am Main statt. Da haben wir nämlich unsere jährliche Mitgliederversammlung und wenn ihr Mitglied bei den German Seahawkers seid, noch nichts vorhabt und noch kurzfristig vorbeischauen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Ihr solltet alle eine E-Mail mit einer Einladung gekriegt haben. Da könnt ihr auch jetzt noch, glaube ich, euch ankündigen. Gibt auch noch verschiedene Aufgaben, für die ihr euch da anmelden könnt, wenn ihr irgendwie beim Aufbau helfen wollt, beim Abbau. Kommt gerne vorbei. Ansonsten gibt's auch die Möglichkeit, im Stream zu schauen. Also wir sind auch online. Alle Infos zu dem ganzen Thema gibt's bei uns auf der Website. Und gibt's natürlich einen offiziellen Teil mit Wahlen. Und da wird dann nochmal vorgestellt, was so im letzten Jahr im Verein passiert ist. Und danach geht's dann quasi in den gemütlicheren Teil über. Da gibt's dann noch Burger All You Can Eat für 10 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Wie gesagt, alle Infos auf der Website, könnt ihr mich gerne korrigieren. Getränke, andere Mitglieder treffen, ein bisschen quatschen, ein bisschen Merch kaufen. Deshalb, schaut gerne vorbei. Wir freuen uns und freuen uns da gemeinsam auf die neue Saison. Jetzt kommt dann der Teil, den ich gerade schon angekündigt hatte, unsere hochseriösen Takes bzw. Tipps im Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau, und da gibt es dieses berühmte Spiel Broncos at Seahawks am kommenden Sonntag, den 8. September um 22.05 Uhr deutscher Zeit ist Kickoff, 13.05 Uhr Seattle-Zeit, Pacific Time in den USA. Zu schauen gibt's das Spiel nur im NFL Game Pass auf The Zone, also kann RTL da leider nicht aushelfen, die übertragen andere Spiele. Da könnt ihr reinschauen. Wie das Ganze ausgehen wird, das tippen wir jetzt. Und da darf der Gast natürlich zuerst anfangen. Ein kleiner Hinweis noch. Wir haben in unserer Preview, geschriebenen Preview auf der Website, die der Leme Thomas gemacht hat und die mittlerweile auch live sein sollte, haben wir noch einen Take von den Broncos Dach aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeholt. Und da tippt der Jules einen sehr enges Ergebnis und aus seiner Sicht tatsächlich eine Niederlage der Broncos, ein 24-21 am Ende für die Seahawks. Luca, gehst du da mit? Wie sind deine Gefühle?
Also pass auf, ich habe meine gespaltene Persönlichkeit jetzt hier in zwei Tipps verpackt.
Sehr gut.
Ich muss auch sagen, also ich glaube nicht, dass die, das haben wir diese Woche auch im Podcast besprochen, die Line ist aktuell bei 6 mittlerweile, waren wir bei 5,5. Und ja, ich sehe es auf jeden Fall nicht so hoch. Ich habe tatsächlich auch, also der Cover-2-Luca hat 24-21 für Seattle getippt. Der Broncos-Fan in mir, der sich den Sieg wünscht, der Tipp 20 zu 17 für Denver. Ich muss sagen, das ist, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, eher unwahrscheinlich. Vielleicht bringt der neue, in Anführungszeichen, Kicker dann was, der vielleicht das Ding am Ende doch noch macht.
Mit auslaufender Uhr.
Ja, im Vergleich zum ersten Spiel. Aber ja, also für mich, ich habe das mit den Key-Faktoren eben schon mal angesprochen, Pressure auf Gino und Bo Nix, wenn die Seahawks ihn wirklich forcen, die kurzen Wege zuzumachen und dass er mit der Pressure klarkommen muss, dass er eventuell sogar mal lang gehen muss, wo ja alle drauf warten, ob er das wirklich kann. Und wenn er das bestätigt, das sind so zwei Sachen für mich, wo ich sage, dann ist da hier was drin. Andernfalls behält die rationale Persönlichkeit von mir hier, glaube ich, mehr recht.
Wer selten rational ist, sondern eher so ein bisschen irrational unterwegs, der Kollege Daniel. Sorry für den Seitenhieb, aber ist so.
35, 60.
Bin ich irrational. Ja, genau. Ich sehe da ganz Ahnung. Klare 50-Burger.
49 zu 3 oder so. Nein, was sagst du denn rational?
49 zu 3 gibt es nur mit Cam Chancellor.
Legende. Boah. Einer meiner absoluten Lieblings-NFL-Spieler ever.
Ja, Dito. Ich glaube, ich schließe mich da Luca an. Also,
welche?
Ja.
Ein Sieg für die Broncos.
Nein, den rationalen Luca.
So, okay.
Nicht dem Fanboy. Nein, also das ist auf jeden Fall, ich könnte auch bei beiden Tipps sagen, dass das realistisch ist. Wir haben da jetzt ausführlich drüber gesprochen. Das ist einfach beim ersten Spiel jetzt eine 50-50-Angelegenheit. Auch für Mike McDonald eine große Bühne, auf der er sich jetzt beweisen muss. Die Preseason ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Da kann man ein bisschen mehr rumexperimentieren. Jetzt geht's um was. Am Ende der Saison ein Sieg mehr oder weniger kann darüber entscheiden, in die Playoffs zu kommen oder wo man in den Playoffs steht. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass der ein bisschen Flattern in der Hose hat und vielleicht auch eine Fehlentscheidung irgendwo mal trifft. Also das ist eine 50-50-Nummer für mich und dementsprechend, ja, keine Ahnung, so ein 21-17, 23-20 oder sowas. Also das wird eine enge Nummer. Es ist ja nicht umsonst Seahawks Football. Ein paar Sachen müssen wir uns von Pete Carroll auf jeden Fall erhalten und das ist ein Field Goal zum Schluss, oder?
Ja, ich bin da etwas anders gepolt. Ich hoffe natürlich, also da schwingt die Hoffnung mit, dass es wirklich anders wird, dass die Seahawks nicht mehr diesen Hard Attack Football spielen. Deshalb unter dem neuen Coaching Staff der Schritt in eine neue Ära endet aus meiner Sicht mit einem 21 zu 13 für die Seahawks. Ob das jetzt so eintrifft, wissen wir nicht. Aber
ist da ein Defense-Touchdown mit dabei, Jonas?
Da ist kein Defense-Touchdown mit dabei. Nein, es wird alles die Grub-Offense sein. Die spielen hier, keine Ahnung, ein 50-Yard-Run von Ken Walker, eine 75-Yard-Reception von DK und dann noch irgendwie so ein 60-Yard-Catch-and-Run von JSN zum Touchdown jeweils.
Also ein Big Play.
Ja, auf Big jeden Play Fall. Das wollen wir doch alle sehen. Nein, Quatsch. Also ich bin da schon zuversichtlich, dass wir da die neuen Seahawks sehen werden. Und die NFL ist immer die NFL, auch das sind 3 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist, die Seahawks hätten es schlimmer erwischen können, was so das Startprogramm angeht. Danach die Woche gegen die Patriots und erst dann geht's gegen die Dolphins erst so richtig auf Attacke. Deshalb, ohne dir zu nahe treten zu wollen, Luca, den Broncos, ich glaube, da ist auf jeden Fall ein Sieg drin. Wie das Ganze dann aus... Wie bitte?
Das ist vollkommen okay. Ich werde nur, also ich glaube, das habe ich auch Daniel geschrieben. Wenn Denver gewinnt, dann werdet ihr das auf Twitter sehen.
Alles ja, klar, okay. Das erwarte ich aber auch. Ja. Ich möchte einen Erlösungstweet von dir haben.
Das, was ich die letzten Wochen im Umgang auf dieses Spiel gelesen habe, nicht nur von euch, sondern auch, also ich habe ja so eine kleine Denver-Bubble, so eine amerikanische Denver-Bubble, die auch sehr, vielleicht manchmal ein bisschen zu over the top sind, aber auch sehr gerne Seahawks-Tweets jetzt im Hinblick auf dieses Spiel zitiert haben. Ja, ich sollte das passieren, wir backen kleine Brötchen, aber wenn, dann.
Aber wenn, dann wird's ein großes Brot, da war zu viel Hefeteig.
Yes, sir.
Ja. Ich habe weniger Angst vor deinen Tweets als vor denen von Sarah.
Oh ja.
Also Jonas, ich weiß nicht, ich glaube, da bist du jetzt gerade nicht drin, ja, aber Sarah Jittner von Saturday Kickoff und Game Day, und die ist irgendwie bei DAZN noch und so, große Bo Nix-Belieferin, und ich gebe ihr die ganze Zeit Kontra.
Ich kann tatsächlich darauf hinweisen, irgendwann in der Saison wird es von mir und Sarah einen reinen Bo Nix-Podcast geben.
Ah, siehste? So, super, super Überleitung gewesen, dass Luca doch Werbung für sich selber machen kann. Guck mal, ich hab nicht mal jetzt irgendeine Scheiße hier verzapft, sondern jetzt, es ist doch gescheitert herumgekommen.
Mit den bösen Wörtern. Ja, hallo.
Es tut mir furchtbar leid.
Ja, wir haben kurz vor 8:30, von daher.
Ja, die Kinder ist egal, wann ihr das hört, es ist kurz nach 8:30.
Ja, apropos Werbung für Podcasts, wie das ganze Spiel dann ausgehen wird, werden wir ausführlich besprechen. Und mit mir meine ich nicht Daniel und mich, sondern die Kollegen Max, Henry und Yannick. Die werden
ja, da kriegt ihr dann auf jeden Fall qualitativ hochwertige Aussagen.
Genau, die werden in der Recap-Folge einen Tag nach dem Spiel, hoffe ich, also wirklich brandheiß darauf eingehen. Und das Ganze nochmal zusammenfassen, genauso wie wir das auf der Homepage machen werden. In der Nacht auf Montag wird dann noch unsere Recap und die Zusammenfassung des Spiels kommen. Sprich, da seid ihr bestens informiert. Und wo ihr noch bestens informiert seid, das ist noch eine kleine Empfehlung des Hauses von meinerseits, weil da freue ich mich sehr drauf. Ebenfalls am Montag, wenn ihr so der englischen Podcast-Bubble zugetan seid und da noch mehr Seahawks hören wollt, dann empfehle ich euch sehr langsam den 12 Talk Podcast aus UK. Das ist nämlich mittlerweile unser Schwester-Podcast, der Schwester-Podcast der Ballhawks, oder der Ballhawks-Schwester-Podcast, so rum, weil die sind nämlich seit wenigen Wochen der offizielle Podcast der UK Seahawkers. Und da haben die beiden Hosts, Josh und Mitch, den großartigen Jackson Bevins von Cigar Thoughts zu Gast. Der war in der Offseason auch bei uns schon zu Gast und wird eine coole Folge werden. Ich freue mich da schon drauf, und wenn ihr noch mehr über die Seahawks erfahren wollt, schaltet da gerne auf allen bekannten Kanälen, YouTube, Twitter und Insta, streamen die Jungs, glaube ich, auch live rein. Genau, also ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen, wie die Seahawks spielen. Deshalb bleibt mir nur noch ein großes Danke an Luca zu sagen. Vielen lieben Dank, dass du da warst und uns mit deiner Broncos-Expertise so in den Saisonstart reingeholfen hast.
Richtig. Gerne.
Und dann natürlich die Empfehlung, dann auch nächste Woche Cover-2-Podcast zu hören. Ja. Danke. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, weil Luca, ihr werdet bestimmt. Also normalerweise guckt ihr ja nicht zurück auf die restlichen Spiele, aber das hat ja dann was mit eurer Preview dann zu tun, wie das Spiel gelaufen ist. Da wird ja ein bisschen wenigstens darauf eingegangen. Und wer dann wissen will, wie Seattle in der Woche danach performt und wie da jemand drüber denkt, der gerade gegen sie verloren hat, dann schaltet gerne bei Cover 2 ein.
Ich schwöre dir, keiner von euren Hörern schaltet ein, sollte Denver gewinnen. Aber dann lass mich jetzt noch loswerden. Wir haben gerade Kollektion 4 released, cover2-shop.de, das vielleicht manche von euch kennen. Wir haben ja letztes Jahr was zusammen gemacht, das JSN-Shirt, was es auch immer noch gibt. Vielleicht ist ja dieses Jahr die Breakout-Season.
Und, ja, meins wird fleißig getragen.
Nice. Meins auch, Dito.
Die Thematik dieses Jahr ist Gridiron Glory.
Dann schaut da gerne mal nach. Wird bestimmt wieder eine großartige Kollektion sein.
In diesem Sinne verabschieden wir uns. Der Gast zuerst, Luca, gerne.
Ja, war ein absoluter Traum mit euch. Wie gesagt, mich kurz von meinem Leidensein abgelenkt. Und ich glaube, es ist kein Huster oder so durchgekommen. Ich habe mich immer
alles clean
und so. Von daher, ja, viel Spaß allen beim Spiel. Gucken, wer mit mehr Freude daraus geht.
Genau, machen wir so. Danke, Dito und Daniel. Wir verabschieden uns natürlich mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.